Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie durch die Bibel wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Aus dem dritten Buch Mose steht diesmal das Kapitel 17 auf dem Programm. Bevor es damit losgeht, möchte ich ganz kurz an die Grobgliederung des dritten Mosebuches erinnern. In den Kapiteln 1 bis 10 ging es um verschiedene Opferarten und um die Einrichtung des Priesterdienstes an der Stiftshütte. Die Kapitel 11 bis 22 sind dagegen mehr dem alltäglichen Leben der Israeliten gewidmet, wobei man dem Bibeltext stets abspüren kann, eine wirkliche Trennung zwischen dem religiösen Leben einerseits und dem Alltagsleben andererseits gab es im Volk Israel nicht. Denn Gott wollte der Gott Israels sein, im Alltag genauso wie am Sabbat oder an besonderen Festtagen. Gott scheute auch nicht davor zurück, sich in die Niederungen des menschlichen Lebens zu begeben. Und so handeln die folgenden vier Kapitel, zu denen wir jetzt nach und nach kommen werden, also die Kapitel 17 bis 20, von schwerwiegenden Vergehen und wie sie bestraft werden sollten. Ihre Duldung hätte wohl zum Teil den Zusammenhalt im Volk Israel gefährdet, vor allem aber auch die besondere Beziehung zwischen Gott und seinem auserwählten Volk. Das 17. Kapitel des dritten Mosebuches beginnt mit verschiedenen Vorschriften, die bei der Schlachtung von Tieren zu beachten waren. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Blut eines Tieres, das einerseits als Lebenssaft angesehen wurde und andererseits als ein Mittel zur Sühnung. Auch wenn uns hier wieder ziemlich fremdartige Vorstellungen begegnen werden, kann uns dieses Kapitel doch dabei helfen, manche Aussagen des Neuen Testaments über den Opfertod Jesu besser zu verstehen. Die erste Hälfte von Kapitel 17 handelt davon, an welchem Ort ein Tier geschlachtet werden durfte, nämlich nur an der Stiftshütte. Ob diese Vorschrift lediglich für die Zeit der Wüstenwanderung gelten sollte oder später auch im Land Kanaan, darüber sind sich die Experten nicht einig. Ich persönlich bin der Meinung, dass nur die Zeit der Wüstenwanderung dafür in Frage kommt. Denn als die Israeliten später im Land Kanaan sesshaft wurden, lebten viele von ihnen 100, 150 oder noch mehr Kilometer von der Stiftshütte entfernt. Für sie wäre es sehr umständlich, ja teilweise unmöglich gewesen, sich mit einem Schaf oder einem Rind zur Stiftshütte aufzumachen, es dort zu schlachten und dann anschließend mit einem frischen Feiertagsbraten die Rückreise anzutreten. Genau aus diesem Grund hat Gott die Bestimmungen aus dem dritten Mosebuch Kapitel 17 später geändert, bevor sich die Israeliten in Kanaan niederließen. Einige Verse im fünften Buch Mose Kapitel 12 sind meines Erachtens so zu deuten. Da heißt es zum Beispiel: Wenn aber der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, wie er dir zugesagt hat, und du sprichst, ich will Fleisch essen, weil es dich gelüstet, Fleisch zu essen, so ist Fleisch ganz nach Herzenslust. Ist aber die Stätte fern von dir, die der Herr, dein Gott, erwählt hat, dass er seinen Namen daselbst wohnen lasse, so schlachte von deinen Rindern oder Schafen, die dir der Herr gegeben hat, wie ich dir geboten habe, und iss es in deiner Stadt ganz nach Herzenslust. So also die Regelung, die erst später im Land Kanaan in Kraft getreten ist. Solange sich die Israeliten dagegen auf ihrer Wüstenwanderung befanden, sollte eine Schlachtung stets an der Stiftshütte stattfinden. Nun kann man natürlich fragen, warum Gott seinem Volk überhaupt diese Anweisung gab. Eine Antwort darauf zu finden, scheint mir recht einfach. Die Israeliten waren ja erst gerade aus Ägypten gekommen, wo sie Sklavendienst leisten mussten. Die Menschen rund um sie her hatten Götzendienst getrieben. Und auch viele Israeliten verehrten fremde Götter. Das geht aus dem vor uns liegenden Bibeltext hervor. In Vers 7 werden Feldgeister genannt. Das hebräische Wort dafür bedeutet eigentlich die Haarigen. Deshalb glaube ich, dass die Elberfelder Bibel und die Einheitsübersetzung mit dem Begriff Boxdämonen näher am Originaltext dran sind als die Lutherbibel. Des Weiteren ist bekannt, dass die Ägypter den sogenannten Bock von Mendes verehrten und die Griechen den Gott Pan, der uns ja aus der griechischen Literatur und Kunst bekannt ist und oft mit Schwanz, Hörnern und gespaltenen Hufen dargestellt wird. Dieses Aussehen wurde dann im Mittelalter auch für den Teufel übernommen. Übrigens, unser Wort Panik bezeichnete ursprünglich den Schrecken, den der Gott Pan zuweilen verursachte. Durch das Verbot, Tiere an irgendeinem anderen Ort als vor der Stiftshütte zu schlachten, sollte also verhindert werden, dass die Israeliten mehr oder weniger heimlich fremden Göttern Opfer darbringen konnten. In der zweiten Hälfte von Kapitel 17 wird den Israeliten dann untersagt, zusammen mit dem Fleisch von geschlachteten Tieren auch das Blut zu verzehren, geschweige es denn zu trinken. Die Gründe dafür werden deutlich genannt. Das Blut verkörpert auf gewisse Weise das Leben. Und jede Art von Leben ist mit Respekt zu behandeln. Das bedeutet auch, dass ein Tier niemals unnötig getötet werden sollte. Einen zweiten wichtigen Grund habe ich bereits angedeutet. Blut wurde als eine Art Sühnemittel angesehen. Wenn ein Tier als Opfer dargebracht wurde, floss Blut, und derjenige, der das Opfer darbrachte, wurde mit Gott versöhnt. Im umfassenden Sinn geschah das allerdings erst sehr viel später, als sich Jesus für die Menschen opferte und am Kreuz sein Blut für sie vergoss. Damit stoßen wir auf einen interessanten Widerspruch, der uns erst so richtig den Wert des Opfertodes Jesu vor Augen führt. Einerseits ist jedes Leben auf seine Weise heilig und soll geschützt werden. Doch Jesus Christus musste sein Leben dahingeben, damit die Menschen ewiges Leben erhalten können. Und Blut sollte grundsätzlich nicht konsumiert werden. Doch von der Feier des Abendmahls kennen wir die Worte: Jesus nahm den Kelch und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Soweit einige Gedanken zum dritten Buch Mose, Kapitel 17, die ein wenig den Gesamtzusammenhang erläutern. Schauen wir uns jetzt den Bibeltext genauer an. Ich lese die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und allen Israeliten und sprich zu ihnen: Dies ist's, was der Herr geboten hat. Obwohl die eigentliche Anweisung erst in den Versen danach folgt, will ich hier schon mal kurz innehalten. Solche einleitenden Sätze sind uns ja schon oft begegnet und, naja, meistens liest man achtlos darüber hinweg. Dabei enthalten sie doch wichtige Basisinformationen. In diesem Fall zum Beispiel, dass Gott nicht nur Mose und Aaron im Blickfeld hatte, sondern das gesamte Volk Israel. Alle sollten sich sowohl an Gottes Anweisungen als auch an bestimmte Verbote halten. Das gilt nicht nur für die Art und Weise, wie sie Gottesdienste feierten und ihren Gott verehrten, auch in vielen Alltagssituationen sollten sich die Israeliten von heidnischen Völkern unterscheiden. In diesem speziellen Fall ging es darum, wie sie mit Tieren umgehen sollten, die für den Verzehr bestimmt waren. Dabei galt es nicht nur, die Einteilung in rein und unrein zu beachten, sondern auch selbst das eigene Handeln mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Weiter ab Vers 3. Gott sprach zu Mose: Wer aus dem Haus Israel einen Stier, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet im Lager oder draußen vor dem Lager und sie nicht vor die Tür der Stiftshütte bringt, dass sie dem Herrn zum Opfer gebracht werde vor der Wohnung des Herrn, dem soll es als Blutschuld angerechnet werden. Blut hat er vergossen und ein solcher Mensch soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Darum sollen die Israeliten ihre Schlachttiere, die sie auf freiem Feld schlachten wollen, dem Herrn bringen vor die Tür der Stiftshütte zum Priester und sie dort als Dankopfer dem Herrn opfern. Und der Priester soll das Blut an dem Altar des Herrn sprengen vor der Tür der Stiftshütte und das Fett in Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch für den Herrn. So wie diese Verse formuliert sind, können sie leicht zur Verwirrung beitragen, denn unwillkürlich fragt man sich, geht es denn nun hier um den Umgang mit Tieren, die zum Verzehr durch den Menschen bestimmt sind, oder um das Darbringen von Opfertieren? Die Antwort lautet, es geht um Tiere, die den Israeliten als Nahrung dienen sollten. Opfertiere werden erst in den Versen 8 und 9 genannt. Aber auch wenn es sich hier zunächst um Tiere handelt, die später verzehrt werden sollen, gilt, bildlich gesprochen, Gott möchte mit am Esstisch sitzen. Dadurch sollte gewährleistet werden, dass ein Tier nicht zur Ehre eines heidnischen Gottes geschlachtet wurde. Gründe, warum manche Israeliten ein Tier lieber irgendwo zwischen den Zelten oder außerhalb des Lagers geschlachtet hätten, gab es viele. Vielleicht war es bequemer oder weil gewisse Leute nicht mitbekommen sollten, dass man familienintern gerade ein kleines Schlachtfest feiern wollte. Oder weil man vermeiden wollte, der Schwiegermutter erklären zu müssen, warum man sie diesmal nicht zum Essen eingeladen hatte. All das war nun kaum möglich, denn die Schlachtung vor der Tür der Stiftshütte war mehr oder weniger eine öffentliche Angelegenheit. Der eigentliche Grund aber war, dass Gott die Israeliten davor bewahren wollte, das Tier vor dem Verzehr heimlich einem heidnischen Götzen darzubringen. Schon am Anfang dieser Sendung hatte ich davon gesprochen, dass die Israeliten während der rund 400 Jahre, die sie in Ägypten zugebracht hatten, auch ägyptische Gottheiten verehrten. Deshalb muss man mit aller Deutlichkeit sagen, Gott befreite die Israeliten nicht deshalb, weil sie bessere Menschen waren als die Ägypter, sondern aus Gnade, weil er ihren Hilferuf gehört hatte. Und weil er ihren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob das Versprechen gegeben hatte, sie zu einem großen Volk zu machen. In Ägypten, wo sie unterdrückt wurden, wäre das niemals möglich gewesen. Man braucht nur an die schrecklichen Maßnahmen zu denken, die sich die Ägypter einfallen ließen, um die Geburtenrate unter den Israeliten zu senken. Nur mit Mühe und Not war es Moses Mutter damals gelungen, ihren neugeborenen Sohn in Sicherheit zu bringen. Und zwar, indem sie ihn in einem wasserdichten Kästlein auf dem Nil aussetzte. Dass die Israeliten trotz ihres besonderen Verhältnisses zu Gott auch ägyptische Gottheiten verehrten, wird gleich in Vers 7 erwähnt. Auf jeden Fall wird deutlich, wie wichtig es Gott war, die Israeliten vom heidnischen Götterglauben wegzubekommen. Nur vor diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, was der Apostel Paulus rund 1500 Jahre später im ersten Korintherbrief erwähnt. Auch in Korinth wurden heidnische Götter verehrt, indem man ihnen Tiere als Opfer darbrachte. Anschließend wurde das Fleisch auf dem Markt verkauft. Ja, man konnte sich sogar darauf verlassen, das beste Fleisch gab es damals in den heidnischen Tempeln zu kaufen. Denn nur hochwertiges Fleisch konnte zuvor den Göttern als Opfer dargebracht werden. Nun waren die frommen Israeliten in neutestamentlicher Zeit so erzogen, dass sie niemals solches Fleisch gekauft hätten. Menschen dagegen, die ursprünglich Heiden gewesen waren und dann zum Glauben an Jesus Christus fanden, hatten keinerlei Bedenken, dieses Götzenopferfleisch zu essen. Denn sie waren sich zu 100% sicher, dass die Götzen keine Macht mehr über sie hätten. Diese unterschiedlichen Einstellungen führten dazu, dass Juden, die Christen geworden waren, sich nicht gern mit Heidenchristen zum Essen an einen Tisch setzten. Zu groß waren ihre Vorbehalte. Unser Bibeltext aus dem dritten Buch Mose liefert uns also das Hintergrundwissen zu dem, was Paulus zu diesem Thema an die Korinther geschrieben hat. Bemerkenswert ist auch der Vorschlag, den Jakobus bei der Apostelversammlung in Jerusalem gemacht hat. Er sagte, ich zitiere, »Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut.« Konkret bedeutete das, dass sich heidnische Männer, die Christen geworden waren, zum Beispiel nicht beschneiden lassen mussten. Aber um die Einheit unter den ersten Christen nicht zu gefährden, sollten sie doch bitteschön kein Fleisch von Tieren essen, das zuvor den Götzen geopfert wurde oder das nicht richtig ausgeblutet war. Dieser Vorschlag wurde dann auch angenommen. Die Lust auf ein schönes Stück Fleisch dürfte bei den Israeliten übrigens ziemlich ausgeprägt gewesen sein. Denn während ihrer Wüstenwanderung gab es meistens nur wenig Fleisch zu essen. Nicht umsonst schickte Gott den Israeliten außer dem berühmten Manna auch noch Wachteln zu essen. Im 4. Buch Mose wird recht anschaulich geschildert, wie sich das Volk beklagte, weil es überhaupt kein Fleisch zu essen hatte. Da heißt es wörtlich, die Israeliten fingen wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? So erging es übrigens vielen Völkern des Altertums. Und selbst heute ist Fleisch bei manchen orientalischen Völkern noch immer Mangelware. Wie muss man sich nun den Ablauf einer Schlachtung an der Stiftshütte konkret vorstellen? Zunächst einmal musste es sich um ein Tier handeln, das gemäß Kapitel 11 des 3. Mosebuches zu den reinen Tieren gehörte und damit für den menschlichen Verzehr freigegeben war. Am Eingang zur Stiftshütte sollte das Tier dann geschlachtet und das Blut in einer Schüssel aufgefangen werden. Wichtig war, dass dieses Tier richtig ausblutete. Das Blut wurde dann im Vorhof der Stiftshütte an den Brandopferaltar gesprengt und das Fett, das als besonders wertvoll galt, als Dankopfer verbrannt. Der Rest des Tieres wurde dem Eigentümer zurückgegeben, so dass er daraus eine leckere Mahlzeit zubereiten konnte. Kein Wunder also, dass später in neutestamentlicher Zeit manche Judenchristen es einfach nicht hinnehmen mochten, wenn ihre Glaubensgeschwister, die zuvor Heiden gewesen waren, ihr Fleisch einfach in einem heidnischen Tempel kauften und daraus ihren Festtagsbraten zubereiteten. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 17. Dort lese ich nun Vers 7. Da heißt es, und sie, die Israeliten, sollen ihre Opfer nicht mehr den Feldgeistern opfern, mit denen sie Abgötterei treiben. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein, von Geschlecht zu Geschlecht. Wie vorhin schon erwähnt, ist in manchen Bibelübersetzungen nicht von Feldgeistern, sondern von Boxdämonen die Rede. Das scheint mir zutreffender zu sein, denn die wörtliche Übersetzung aus dem hebräischen Bibeltext lautet »die Haarigen«. Dass die Verehrung dieser Götzen zur Zeit der Wüstenwanderung immer noch üblich war, kann man der Formulierung entnehmen, mit denen sie Abgötterei treiben. Die Anweisung, Tiere nur im Bereich der Stiftshütte zu schlachten, hatte also eine gewisse Kontrollfunktion. Gott wollte einfach sicher gehen, dass niemand irgendwo in der Nähe seines Zeltes oder draußen vor dem Lager einer fremden Gottheit ein Opfer darbrachte. Und das ist auch der Grund dafür, warum Gott in Vers 4 davon sprach, dass jemand, der gegen diese Anweisung verstieß, aus seinem Volk ausgerottet werden sollte. Als die Israeliten später im Land Kanaan sesshaft wurden, mussten sie nicht mehr jedes Mal zur Stiftshütte pilgern, wenn sie ein Tier schlachten wollten. Die Entfernungen waren dann einfach zu groß. Aber der Grundsatz, dass die Israeliten keine Abgötterei treiben sollten, dieser Grundsatz blieb natürlich bestehen. Deshalb heißt es in Vers 7, das soll ihnen eine ewige Ordnung sein, von Geschlecht zu Geschlecht. Obwohl die meisten von uns wahrscheinlich zum Metzger oder in den Supermarkt gehen, um Fleisch zu kaufen, und obwohl natürlich selbst dort, wo noch selbst geschlachtet wird, niemand mehr den Feldgeistern oder den Boxdämonen ein Opfer darbringt, halte ich die geistlichen Beweggründe, die im Bibeltext genannt werden, auch heute noch für relevant. Da geht es um den Rückfall in alte, schädliche Verhaltensweisen. Davor wollte Gott die Israeliten damals bewahren. Und ich bin überzeugt davon, dass auch Christen manchmal sehr wachsam sein müssen, um nicht wieder zu einem Lebensstil zurückzukehren, den sie als frisch gebackene Christen als falsch erkannt hatten. Ja, mit den Jahren schleift sich so manches ein, was man längst für überwunden hielt. Ich komme nun zu den Versen 8 und 9. Gott sprach zu Mose, »Darum sollst du zu ihnen sagen, wer aus dem Hause Israel oder von den Fremdlingen, die unter euch sind, ein Brandopfer oder Schlachtopfer darbringt und bringt es nicht vor die Tür der Stiftshütte, um es dem Herrn zu opfern, der wird ausgerottet werden aus seinem Volk.« Für Gott war es also ein Unterschied, ob ein Tier in erster Linie zum Verzehr bestimmt war oder ob es als Opfer für ihn dargebracht wurde. In den beiden vorgelesenen Versen ist nun von Opfertieren die Rede. Gott ließ es nicht zu, dass jemand, womöglich auch noch vor anderen Leuten, sagte, ich will dem Herrn ein Opfer darbringen. Doch in Wirklichkeit nahm er das geschlachtete Tier anschließend mit nach Hause, um sich dort eine deftige Mahlzeit zuzubereiten. Wenn ein Tier zum Opfer dargebracht werden sollte, gab es auch dafür nur einen einzigen Ort, nämlich die Stiftshütte. Und es musste, in dem geschilderten Fall, das Gesetz des Brandopfers eingehalten werden, das weiter vorne im 3. Mosebuch zu finden ist. An diese Anweisungen sollten sich auch, wie es hier heißt, die Fremdlinge halten, also Leute aus anderen Völkern, die sich den Israeliten angeschlossen hatten. Auch im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe von Warnungen, sich aus falscher Rücksichtnahme gegenüber ungläubigen Menschen vom Gehorsam gegenüber Gott abhalten zu lassen. So schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth, »Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst.« Und an anderer Stelle, »Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belia, dem Satan? Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen.« Ich bin mir sicher, das gilt auch heute noch, sowohl für Christen als auch für ganze Gemeinden und Kirchen. Obwohl der Götzendienst in der heutigen Zeit anders aussieht als zur Zeit des Apostels Paulus, so sind wir dennoch aufgefordert, uns davon fernzuhalten. Das bedeutet keineswegs, dass wir uns ängstlich in ein frommes Ghetto zurückziehen und alle Nichtgläubigen von uns fernhalten sollen. Bloß nicht. Aber um als Christen erkennbar zu bleiben und um Gott nicht untreu zu werden, müssen wir darauf achten, wie wir leben. Ich lese nun weiter ab Vers 10. Gott sprach zu Mose, »Und wer vom Haus Israel oder von den Fremdlingen unter euch irgendwelches Blut isst, gegen den will ich mein Antlitz kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist.« Der zuletzt gelesene Vers 11 ist wahrscheinlich einer der wichtigsten im 3. Buch Mose. Gott erklärte den Israeliten, das konnten sie damals mit ihrem Wissensstand gut nachvollziehen, das Blut ist der Sitz des Lebens. Deshalb ist es auch das Sühnemittel schlechthin. Das Blut, das vergossen wird, ist die Grundlage der allermeisten Opfer. Weiter ab Vers 12. Gott sprach zu Mose, »Darum habe ich den Israeliten gesagt, keiner unter euch soll Blut essen, auch kein Fremdling, der unter euch wohnt. Und wer vom Haus Israel oder von den Fremdlingen unter euch auf der Jagd ein Tier oder einen Vogel fängt, die man essen darf, soll ihr Blut ausfließen lassen und mit Erde zuscharren. Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut, und ich habe den Israeliten gesagt, ihr sollt keines Leibes Blut essen, denn des Leibes Leben ist in seinem Blut. Wer es isst, der wird ausgerottet werden.« Soweit die Verse 12 bis 14. Des Leibes Leben ist in seinem Blut. Diese Aussage ist für mich wie ein Wegweiser, der mich ins Neue Testament direkt zu Jesus führt. Im Johannesevangelium Kapitel 6 wird er mit den Worten zitiert, »Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.« Anders ausgedrückt, weil, wie es im 3. Buch Mose heißt, des Leibes Leben im Blut ist, hat Jesus am Kreuz sein Blut vergossen, damit diejenigen, die an ihn glauben, das ewige Leben empfangen. Nebenbei bemerkt, dass des Leibes Leben im Blut ist, Das ist auch der Grund dafür, warum im ersten Mosebuch davon berichtet wurde, dass das Opfer, das Abel seinem Herrn darbrachte, mehr wert war als das Opfer Kains. Es ist das Blut, das die Sühnung für die Sünden bewirkt. Natürlich nicht in einem magischen Sinne, als ob dieser rote Lebenssaft an sich etwas bewirken könnte, sondern indem damals ein Tier anstelle eines Menschen in den Tod geschickt wurde, hat Gott bereits angedeutet, auf welche Weise er durch den Opfertod Jesu die Sünde eines jeden Menschen vollkommen aus der Welt schaffen wird. Der Vollständigkeit wegen lese ich nun zum Schluss auch noch die beiden letzten Verse aus dem dritten Mosebuch, Kapitel 17. Dort heißt es, »Und wer ein gefallenes oder zerrissenes Tier ist, es sei ein Einheimischer oder Fremdling, der soll sein Kleid waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Dann ist er rein. Wenn er seine Kleider nicht wäscht und sich nicht abwäscht, so muss er seine Schuld tragen.« Hier geht es offenbar darum, dass bei einem Tier, das von einem anderen Tier getötet wurde oder auf andere Weise verendet war, dass bei einem solchen Tier nicht sichergestellt werden konnte, dass es gut ausgeblutet war. Wer ein solches Tier dennoch verzehrte, sollte wenigstens die Reinheitsvorschriften einhalten. Wie immer lade ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich dazu ein, auch die nächste Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel einzuschalten. In Kapitel 18 des dritten Mosebuches geht es, so die Überschrift in meiner Bibel, um geschlechtliche Verirrungen. Bis zur nächsten Sendung, auf Wiederhören und Gott mit Ihnen.